Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 205, Gero Presser. Niemand muss jemals wieder schlechte Entscheidungen treffen. Ja, wie wäre es eigentlich, wenn wir immer die optimale Entscheidung treffen? In dieser spannenden Episode tauchen wir ein in die Welt der Daten, KI und verantwortungsvollen Entscheidungsfindung mit Dr. Gero Presser, CEO und Mitbegründer von DataSiders. Wir erfahren, wie digitalisierte Verfahren Unternehmen dabei unterstützen, eine Kultur der datengestützten Entscheidungsfindung zu etablieren und wie die richtige Balance zwischen technologischer Innovation und menschlichem Urteilsvermögen gefunden werden kann. Dr. Presser teilt seine Vision für die Zukunft der IT-gestützten Entscheidungsfindung und er gibt wertvolle Tipps, wie Unternehmen Voreingenommenheit in datengestützten Entscheidungen vermeiden können.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ja, wir müssen ja ganz korrekt sein, aber ich kann nicht so richtig die Entscheidung treffen, nehme ich die männliche Form, nehme ich die weibliche Form, welche Form soll ich denn nehmen? Es fällt uns manchmal verdammt schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dabei haben wir so eine Fülle von Datenbasis. Wir sehen, wir hören, wir fühlen, all das sind Input-Kanäle, die wir haben, aber was machen wir damit? Und die meisten von uns treffen Entscheidungen wahrscheinlich aus dem Bauch heraus. Das geht aber viel, viel besser. Und wie das besser gehen kann, dafür habe ich einen ausgewiesenen Experten. Herzlich willkommen, Gero Presser.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt, wie wir den Erwartungen jetzt gerecht
genau.
werden wollen.
Und ich frage mich natürlich jetzt, war es die richtige Entscheidung, dich einzuladen in diesem Podcast? Und davon bin ich jetzt schon total überzeugt. Natürlich war es die richtige Entscheidung. Lass uns mal langsam so ein bisschen an das Thema herangehen. Werden viele sagen, Entscheidung, ja, wie kann man das machen? Du bist ja der IT-Spezialist und hast mal Informatik studiert, aber nicht nur Informatik studiert, sondern darüber haben wir eben im Vorgespräch gesprochen, über Entscheidung, Entscheidungstheorie. Was hat dich da auf deinem Weg begleitet?
Ja, ist eine interessante Frage, vielleicht eigentlich auch ein ganz guter Ausgangspunkt. Du hast recht, ich habe Informatik studiert, aber auch immer relativ viel BWL gemacht. Und du weißt das, glaube ich, in der Betriebswirtschaftslehre spielen Entscheidungen schon eine durchaus große Rolle. Und es ist ja auch so, dass viele Modelle einen rationalen Entscheider unterstellen. Das heißt, man muss hinterfragen, was heißt das denn, rational zu entscheiden? Und damit bewegt man sich eher in den Bereich der normativen Entscheidungstheorie, nämlich wie sollte man eigentlich logisch denkend entscheiden? Wir haben aber natürlich auch das Problem, Menschen sind Menschen, die entscheiden nach Gefühlen aus dem Bauch. Das heißt, es gibt auch eine riesen Disziplin der eher deskriptiven Entscheidungstheorie, dass man guckt, wie Menschen entscheiden. Und ich fand spannend, dass im Rahmen des Informatikstudiums für mich klar wurde, dass immer mehr Entscheidungen durch Maschinen getroffen werden. Das war absehbar. Künstliche Intelligenz ist ja nichts, was es erst seit 2 Jahren oder ChatGPT gibt, sondern es gibt es eigentlich schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Und es hat sich eigentlich schon damals abgezeichnet, dass Maschinen, Agenten Entscheidungen treffen, die klein sein können, die aber auch groß und folgeschwer sein können. Und mich hat interessiert, wie denn nun im praktischen Kontext solche Maschinen entscheiden sollten. Denn de facto bestimmen wir das ja, wenn wir sie programmieren. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt dafür, dass ich mich in meiner Promotion mit dem Thema Entscheidungstheorie auseinandergesetzt habe.
Das ist ja spannend. Also ein ganz anderer Ansatzpunkt, als den man aus der Psychologie kennt. Denn der Psychologie sagt, ja, wir entscheiden emotional und wir rechtfertigen immer rational. Also wir rechtfertigen unsere Entscheidung, sagen, ja, es konnte doch gar nicht anders gehen. Naja, dass ich jetzt weggezogen wäre, viel bessere Voraussetzungen, hier sind die beruflichen Perspektiven. Aber im Grunde geht es zunächst mal um die Emotionen, die wir haben. Das ist natürlich verhängnisvoll, wenn es bei Unternehmen ist, wenn wir mit vielen Menschen entscheiden und die nur emotional entscheiden, sagen, nö, also dieser Investor gefällt mir nicht, ich weiß nicht, was ich von diesem Plan halten soll. Dann geht es ja ins Chaotische. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Wie bereitet man denn so etwas auf? Die Fülle an Informationen, mit denen wir überhäuft werden. Und so oft ist es ja an diesen Informationen, wir gewichten die unterschiedlich. Das eine Ding, ja, das ist meine Hauptinformation, die mag aber völlig irrelevant sein, aber sie triggert mich emotional. Deswegen finde ich so, so wichtig. Wie macht ihr das? Wie bereitet ihr das auf, wenn ihr diese Fülle von Informationen habt?
Jetzt springen wir ein bisschen, deswegen
Ah,
muss
okay, dann lass uns mal
ich
zurückgehen, die
aufpassen.
Folge richtig. Ja.
Bin ich gut, bin ich total gut, aber ich glaube, wenn du von ihr sprichst, nehme ich an, du nicht mich damit alleine ansprichst, sondern dass du dann, also einen ganz kurzen Satz nur zum Verständnis, Werbung. Ich bin CEO und Mitgründer von Datasiders. Wir sind mit ungefähr 800 Mitarbeitenden wahrscheinlich der größte Data- und AI-Spezialist im deutschsprachigen Raum. Und unsere Vision ist, dass niemand jemals wieder schlechte Entscheidungen treffen muss. Das heißt, wir implementieren typischerweise für Enterprise-Kunden IT-Systeme im Rahmen derer Entscheidungen getroffen und unterstützt werden. So, das als Kontext. Und wie machen wir das? Ja, da muss ich vielleicht mit einem gegebenenfalls Missverständnis aufräumen. Es ist nicht so, dass wir dann das System machen, wo über den zentralen einmaligen Zukauf, eine Akquisition, Zusammenschluss entschieden wird und alles aufbereitet wird. Das ist auch ein spannendes Thema und die Datenaufbereitung dafür ist auch etwas, wo wir gerne bei helfen. Allerdings, das sind natürlich so singuläre Entscheidungen, wo es relativ schwierig ist, Systeme zu bauen, die andauernd bei Entscheidungen treffen. Das sind eher Entscheidungsprozesse mit Einmaligkeitscharakter. Aber wenn wir ein bisschen weiterdenken, im Grunde jeder Wissensarbeiter, vielleicht sogar jeder Mitarbeitende in einer Organisation trifft andauernd Entscheidungen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Vielzahl an Daten, die entstehen, die teilweise auch aufgezeichnet oder gespeichert werden und die prinzipiell zur Verfügung stehen. Und es bietet sich natürlich an, dass man das, was man an Daten hat, nutzt, um Entscheidungen entweder zu unterstützen oder auch vorzuschlagen im Sinne von Assistenzsystemen oder an manchen Stellen auch zu automatisieren. Und das ist, was wir im Grunde versuchen, den Datenschatz von Unternehmen zu organisieren, anzureichern, zu systematisieren und direkt in Prozesse einfließen zu lassen, im Rahmen derer Entscheidungen getroffen werden, sodass die besser getroffen werden.
Und das finde ich einen sehr wichtigen Grundsatz, den du da erläuterst. Denn viele könnten ja denken, ja, ich weiß nicht, welche Entscheidung ich treffen soll, was ist gut für mein Unternehmen. Ich gehe mal zu Datasiders und die sagen mir dann schon, was die richtige Entscheidung ist. Das ist ja ein vollkommener
Ja.
Unsinn, so kann es ja auch nicht funktionieren.
Ja, es gibt natürlich schon auch die Welt, wo man sagen kann, also man hat einen Datenschatz in einer Organisation, der ist irgendwie geordnet und den stellt man jetzt über typischerweise Self-Service-Analytics-Systeme, also jeder kennt sowas wie Power BI, wo man sich Daten auswertet, zur Verfügung. Und das ist natürlich dann schon eine Chance, dass ich in einzelnen Entscheidungssituationen auf die Unternehmensdaten zugreifen und mir dabei helfen lassen kann. Und das ist auch wichtig. Aber eben, es gibt auch die andere Dimension von Dingen, wo wiederkehrend Entscheidungen getroffen werden. Mein Beispiel Projektmanagement. Fast überall gibt es Projektmanagement. Wir haben viele Kunden, die haben Projekte mit 10.000 und mehr Meilensteinen. Und natürlich gibt es dort Dinge, die immer wieder passieren. Und natürlich kann man, wenn man diese Daten nutzt, Muster erkennen. Und wenn wir mal zurückdenken an selbstfahrende Autos, das ist, glaube ich, was, wo man es sehr schön beschreiben kann, dann sind am Anfang ja auch Menschen sogar noch ohne jedwede Hilfsmittel, ohne Tacho, ohne Geschwindigkeitsvorstellung, hat einfach rausgeguckt, gefahren. Und das hat sich immer weiterentwickelt bis hin zu autonom fahrenden Autos und dazwischen sind Assistenzsysteme. Und ich glaube, das kann man gut auf Entscheidungsprozesse übertragen. Es gibt nun mal Dinge, die häufiger passieren, die wiederkehrend sind. Und so wie beim Fahren die Systeme unterstützen, können sie das auch beim Entscheiden tun. Und vielleicht manchmal auch automatisieren.
Was ich immer wieder beobachte im Umgang, also im Mentoring, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, die Scheu vor der Entscheidung. Immer dann, wenn jemand dafür verantwortlich gemacht werden könnte, möchte er sich absichern nach allen Seiten. Dazu gibt es Berater, dazu gibt es Informationen. Sagt, naja, und ich habe ja noch ein Unternehmen, das beschäftigt sich mit Kaffeemaschinen und ähnliches. Wie schwierig ist das manchmal für einen Entscheider, eine Maschinenentscheidung für 3.000 € zu treffen? Das dauert. Da muss ein Team einberufen, ein Gremium. Ist das das Richtige? Ich frage mich, kann es nicht manchmal schneller gehen? Wie ist das in eurem Erleben, wenn ihr als Data Scientist mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet? Ist das auch die Fülle der Entscheider, die sagen, nee, wir wollen uns absichern? Oder wie läuft das bei denen?
Ja, auch da muss man jetzt wieder, glaube ich, zwei Dinge trennen. Wo wir jetzt uns darum kümmern, dass mit IT-Systemen in Geschäftsprozessen, in Vorgängen die richtigen Entscheidungen getroffen werden, ist das im Grunde kein großes Thema, weil diese Entscheidungen müssen getroffen werden, werden routinemäßig getroffen und das gehört einfach auch dazu. Und man kann sie teilweise besser treffen und da helfen wir bei. Aber natürlich kennen wir das auch, dass im Rahmen eines Projektes Entscheidungen getroffen werden müssen, dass ein Budget bestimmt werden muss. Das ist ja auch eine Entscheidung. Und da bin ich voll bei dir. Das ist ein komplexes Unterfangen. Absicherung ist sicherlich auch ein Thema. Und ein Stück weit muss ich sagen, kann ich das auch nachvollziehen und würde ich das auch sogar empfehlen. Ich glaube, das, was man sich bewusst machen kann, ist, dass man kann rational entscheiden. Entscheidend ist, dass man Klarheit hat, was war meine Entscheidungssituation, was waren meine Alternativen und von welchen Fakten oder auch Annahmen über die Zukunft bin ich ausgegangen. Und gerade bei größeren Entscheidungen halte ich es schon für sinnvoll, dass man das auch durchaus mal festhält. Weil das Problem, und das ist ein bisschen trickreich an Entscheidungen, man kann ja streng genommen nicht am Outcome, was hinterher rauskommt, bemessen, ob jemand gut entschieden hat. Zumindest wäre das ein anderes Qualitätsverständnis. Hat jemand, der die richtigen Lottozahlen getippt hat, gut entschieden? Nein, er hat einfach Glück gehabt. Das heißt, fast alle Entscheidungen, die wir treffen, haben auch stochastische Komponenten, eine Umwelt, die wir nicht beeinflussen können oder Entwicklungen, die wir nicht beeinflussen können. Irgendeine Investitionsentscheidung mag sich durch Corona als hervorragend bewiesen haben, aber das war ja nicht Weitblick, sondern es war dann einfach Glück oder Zufall. Aber es gibt eben auch Faktoren, die wir kennen, die wir bestimmen können. Und auf Basis der Faktoren kann ich gut entscheiden, kann aber auch einen Fehler machen. Ich kann eine offensichtliche Alternative sehen, die viel besser gewesen wäre. Und dann habe ich handwerklich schlecht entschieden. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es bei größeren Entscheidungssituationen schon angemessen zu dokumentieren, was habe ich betrachtet, was waren meine Annahmen, wie habe ich die Zukunft eingeschätzt und wie habe ich auf der Basis entschieden. Und das ist auch letzter Punkt, damit es nicht zu lang wird. Auch dann spannend, wenn man in Gruppen entscheidet, weil man schon bei diesem Prozess des Festhaltens, was haben wir für Alternativen, was haben wir für Annahmen, feststellt, wo möglicherweise Dissens herkommt. Der muss nämlich nicht unbedingt der kann zum Beispiel darin begründet sein, dass man die Wahrscheinlichkeit von irgendeinem Umstand für die Zukunft ganz verschieden einschätzt, dass jemand sagt, nein, ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass das passiert, wohingegen die anderen gedacht haben, ja, wir haben das für unwahrscheinlich gehalten. Und dann lohnt sich manchmal tiefer nachzudenken, ob vielleicht jemand bessere Informationen hat. Und so zu einem ausgewogeneren, besseren Entscheidungsgesamtbild zu gelangen.
Ich kann mir vorstellen, dass es immer sinnvoll ist, wenn ich die Zeit habe, dann sollte ich es auch nutzen, um diese Entscheidung abzuwägen zu tun. Ich nehme jetzt mal ein aktuelles Beispiel. Wir sind ja gerade im Fußballfieber. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen tollen Podcast mit Urs Meier, einem der bekanntesten Schiedsrichter der 90er Jahre, und sagt, so ein Schiedsrichter trifft im Spiel so 520 Entscheidungen mindestens. Die trifft er in Sekundenbruchteilen. Jeder Spieler, der da auf dem Platz ist, trifft in Sekundenbruchteilen die Entscheidung. Gehe ich nach vorne, gehe ich nach rechts, nach links, wen spiele ich ab, was könnte ich tun? Also wir treffen Entscheidungen sehr schnell und die kann natürlich auch falsch sein. Im Unternehmen kann es fatal sein, wenn Entscheidungen zu schnell getroffen werden, nämlich aus der bloßen Bauch heraus. Und dafür ist es wichtig, Daten zu sammeln. In welcher Form? Was ist wichtig, wenn ihr Unternehmen begleitet? Wie geht ihr da vor, wenn es da um Entscheidungsprozesse geht? Welche Daten sammelt ihr? Was strukturiert ihr da bei den Unternehmen?
Ja, bei uns ist das typischerweise so, dass wir auf gewisse Domänen spezialisiert sind. Nehmen wir ein Beispiel, Supply Chain. Und in der Lieferkette ist eigentlich schon relativ klar, welche Daten man hat, welche man bekommen kann. Und wenn ich jetzt das Ziel der Resilienz, der Sicherheit gegen Störungen einer Lieferkette habe, dann habe ich eigentlich auch vor Augen, was meine genaue Problemstellung ist und welche Informationen ich habe, welche ich vielleicht noch haben sollte, um noch bessere Entscheidungen zu treffen. Aber es ist ganz interessant. Du sprichst ein, finde ich, sehr spannendes Thema in dem Sinne an, dass genau das habe ich eigentlich auch in einer Doktorarbeit untersucht. Es ist natürlich recht einfach, die beste Entscheidung zu treffen unter der Annahme, ich habe komplette Informationen. Aber das habe ich nicht. Und Informationsbeschaffung kostet irgendetwas. Sie kostet Zeit, sie kostet Geld. Sie hat auch damit wieder Opportunitätskosten, weil ich vielleicht nicht schnell genug entscheide. Und das ist natürlich auch noch ein gewisses Optimierungsproblem. Ich habe damals tatsächlich über Lazy Decision Making promoviert. Die Idee ist, ich nehme nur die Informationen dazu, die mir wirklich Mehrwert beim Aussortieren von Alternativen bringen. Denke aber sehr zielgerichtet darüber nach, was ich überhaupt für Informationen brauche, damit ich nicht in diese Falle laufe, alle denkbaren Informationen, die relevant sein könnten, sprichwörtlich Wochen oder Monate lang zu sammeln und damit aber die Entscheidung sehr lange verzögere. Und manchmal ist ja schnell und eine gute, nicht nur unbedingt die beste, aber zumindest eine gute Entscheidung besser als sehr langsam die beste Entscheidung zu finden, zumal sich im Zeitverlauf alles auch typischerweise wieder ändert. Insofern ist das ein gewisser Trade-off, wie viele Informationen man besorgt und welche, um welche Qualität der Entscheidung zu erreichen?
Aber Informationen sind ja niemals vollständig, wenn ich
Ja.
jetzt an den Markt denke oder ähnlich an Zukunftsentwicklung. Aber man muss auch sagen, man kann die Zukunft ja nur voraussagen, wenn man sie gestaltet. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man mit Unternehmen machen kann, auch Entscheidungen zu treffen, die sich mit der Zukunftsgestaltung des Unternehmens befassen. Was ist der richtige Weg? Was sind eure Ressourcen? Was könnt ihr mit einbringen und wie kann dann der richtige Weg sein? Diesbezüglich. Gibt es so einen praktischen Fall, wo man sagen kann, also hier kann man das ganz gut aufdröseln, ohne dass du das Unternehmen nennst, wie so etwas funktioniert? Nehmen wir an, ich habe ja auch einige Zuhörer aus den kleinen und mittleren KMUs. Wenn da jetzt jemand zu euch kommt, wie funktioniert das da? Gibt es da so ein Beispiel von, ja, also da haben wir das folgendermaßen gemacht.
Ja, ich würde es wieder zweiteilen. Es zieht sich jetzt
Okay.
eigentlich durch unser Gespräch,
Ja, das ist
interessanterweise.
wunderbar.
Ja, bei den regulären Dingen, die wir in unseren Projekten machen, merkt man gar nicht, dass es um Entscheidungen geht. Wenn ich zum Beispiel ein Steuerungssystem für die Supply Chain habe oder in der diskreten Fertigung über Produkt-Lebenszyklus-Management, das Projekt- und Portfolio-Management spreche, dann steht eigentlich immer das Thema im Vordergrund und ich will eigentlich eine gute Lösung für das Thema, dass im Hintergrund die Lösung dafür sorgt, dass bessere Entscheidungen getroffen werden, ist unsere Sicht. Wir schauen vom Outcome her, was eigentlich der Nutzen ist. Aber häufig schauen unsere Kunden eigentlich erstmal von dem Thema, wo sie eine Lösung suchen. Das heißt, dort kann man das gar nicht so explizit machen. Und das sind auch meist Enterprise-Systeme, also sehr häufig zum Beispiel DAX 40 Konzerne oder zumindest die Liga dahinter, also relativ große Kunden, und kann sich vorstellen, natürlich auch in hohem Maße solche Entscheidungen getroffen werden, beziehungsweise Systeme Optimierungsbedarf haben oder Potenzial. Die andere Sicht sind wirklich tatsächlich eher so die Entscheidungen, die Menschen treffen, die uns begleiten, die uns als Entscheidungen auch bewusst werden. Und da glaube ich schon, dass man auch etliches verbessern kann. Allerdings dort ist es ein Wechselspiel aus Mensch und Maschine. Ich glaube, der Mensch kann an sich arbeiten, bessere Entscheidungen zu treffen. Da hätte ich vielleicht auch sogar tatsächlich nachher noch ein paar Tipps. Das ist aber eigentlich nicht, was wir tun. Es ist trotzdem, da es auf unsere Vision einzahlt, auch ein Thema, was sehr spannend für uns ist, wo wir gerne drüber sprechen, aber Das ist eine andere Disziplin. Ich denke mal, da ist man müsste etwas sein, was Unternehmensberatungen vielleicht stärker adressieren, ist aber nicht, was wir in der täglichen Arbeit haben. Das Zweite ist, das ist, glaube ich, ein allgemein ziemlich offensichtliches, trotzdem wichtiges Thema, Entscheidungen fußen auf Daten. Und Daten sollte man versuchen zu bekommen und so zu organisieren, dass man sie nutzen kann. Das ist eine verdammt gute Investition in die Zukunft. Zumindest spricht alles dafür, dass das so ist. Und da, glaube ich, sind viele Unternehmen in Wirklichkeit gar nicht so gut, wie sie sein könnten. Das ist auch verständlich. Das ist nämlich erstaunlich kompliziert, das Thema, und auch aufwendig. Und es hat dummerweise an vielen Stellen auch den Charakter einer Investition. Ich muss heute mich um die Daten kümmern, um morgen und übermorgen Dinge machen zu können, die ansonsten nicht möglich sind. Das können bessere Entscheidungen sein, sind aber auch eine ganze Menge anderer Dinge, die mit den zunehmenden Möglichkeiten von Algorithmen allgemein und ich sage es jetzt mal, weil es einfach ein Begriff ist, was in aller Munde ist, künstlicher Intelligenz im Speziellen möglich wird.
Ja, ich durfte dich ja in einem Vortrag erleben und das war sehr, sehr spannend. Du hast darüber gesprochen, dass das einen großen Einflussfaktor gibt. Ich glaube, das war der Bias, ne? Oder
Ja.
Die Voreingenommenheit. Welche Bedeutung hat das? Wir wollen ja manchmal gar nicht, wir können ja gar nicht die effektivsten Entscheidungen treffen, weil wir irgendwo voreingenommen sind. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist also ein spannendes Thema, wo sich auch wirklich lohnt, mal, wenn es interessant ist, zu googeln. Das stammt aus der deskriptiven Entscheidungstheorie, dass man guckt, wie entscheiden denn Menschen wirklich? Und da haben eine Menge kluger Menschen empirische Studien gemacht, da wurden auch Nobelpreise vergeben, Kahneman, und untersucht, was wir systematisch als Menschen falsch machen. Falsch im Sinne von, das ist nicht rational. Und es ist spannend zu sehen, dass es da eine ganze Menge von Dingen gibt, die wir systematisch falsch machen. Das sind die Biases. Und diese Biases, die, ich glaube, da fühlt sich auch jeder ertappt, wenn man so ein paar typische nennt. Also zum Beispiel ein Bias ist Action Bias. Wir wollen lieber Aktion zeigen, auch auf die Gefahr hin, dass sie falsch ist, weil wir damit mehr Handeln, Steuerung verbinden, als dass wir nichts tun. Schöne Beispiele sind Trading an der Börse. Es fühlt sich für Menschen besser an, schnell zu kaufen, wieder zu verkaufen, etwas zu machen, als eine Buy-and-Hold-Strategie, die aber nichtsdestotrotz eigentlich meistens überlegen ist. Es gibt es auch bei Torwart-Situationen, passt ganz gut zur EM, ist auch gut untersucht. Wenn man die Alternative der beiden Sprungrichtungen hat, plus Stehenbleiben, ist das Stehenbleiben vergleichsweise wenig repräsentiert gewesen, früher zumindest, bei gleich hoher Erfolgsaussicht, einfach weil es blöd aussieht, wenn man damit keinen Erfolg hat. Man hat nichts getan. Besser, man springt spektakulär in die falsche Ecke, hat Action gezeigt, als dass man irgendwo stehen geblieben ist, selbst wenn es rational wäre, das zu tun. Ich bin in dem Beispiel nicht so sattelfest, um zu beurteilen, ob das stimmt, aber man kann sich daran gut vorstellen. Wir neigen dazu, Aktionen, die uns so zeigt, als den Handelnden, den Akteur, als besser zu bewerten, als eine Alternative, die bedeutet, wir tun hier gar nichts, wir warten ab, obwohl die überlegen sein kann. Das ist systematisch etwas, was wir falsch machen. Oder wir neigen zum Beispiel dazu, das kennt sicherlich jeder, die Vergangenheit mit einzubeziehen, zu stark. Wenn ein Projekt schon viel Zeit und Geld gekostet hat und noch nicht zum Erfolg geworden ist, bewerten wir eine Verlängerung oder Erhöhung des Budgets oder eine nächste Phase des Projekts anders, als wenn es diese Vorgeschichte nicht gäbe. Wir glauben einfach, das muss jetzt zum Erfolg werden, das muss klappen. Ist ähnlich wie wenn eine Aktie, die man im Portfolio hat, schon mal 20% gefallen ist, dann bewertet man sie anders, als wenn man jetzt sagen würde, ich habe keinerlei Bezug zu dieser Aktie und bewerte jetzt neu die Situation. Also wir bewerten die Vergangenheit auf falsche Weise in unsere Entscheidungen rein. Oder auch spannend, das Risikoschubphänomen. Gruppen, tendieren dazu, riskantere Entscheidungen zu treffen als Einzelpersonen. Hat wohl auch ein bisschen mit der Verantwortungsverteilung zu tun. Wenn ich alleine die Entscheidung treffe, bin ich auch oder ziemlich klar verantwortlich für die damit einhergehenden Risiken. In der Gruppe kann man sich wechselseitig aufschaukeln zu, ja, dann könnte man auch diese. Und dann insgesamt eine Entscheidung treffen, die niemand einzeln so getroffen hätte. Das ist ja erstmal nicht schlecht, denn durch Diversität kann man ja auch zu besseren Entscheidungen kommen. Aber man sollte wissen, dass die tendenziell riskanter ist, die Entscheidung, die man trifft, als wenn man es einzeln macht.
Da gibt es ja ganz spannende psychologische Experimente, in denen man Absolut. Festgestellt hat, dass die eine Entscheidung in einem Gruppenzwang ein ganz anderer sein kann, eine völlig falsche. Also da hat man so drei verschiedene Linien nebeneinander platziert und es war ganz offensichtlich, das ist die kürzeste
Ja.
oder die längste oder
Ja.
wie auch immer. So, und dann hat man die gefragt und da waren bewusst, also die Leute waren instruiert und die haben die kürzeste Strecke gesagt, das ist die längste. Und je mehr das gesagt habe, umso eher haben die, die trotzdem der Überzeugung waren, nee, kann nicht sein, sich dieser Meinung angeschlossen, weil die Autorität der Gruppe dahinter stand. Das war
Absolut.
sehr, sehr spannend,
Ja.
dass so etwas
Und
passiert.
interessant ist, dass man auch selbst mit der Kenntnis schwierig diesen Fehlern entkommt. Allerdings, deswegen kann ich wirklich empfehlen, dass man sich einfach mal die Biases, die schlimmsten anschaut. Es hilft schon ein Stück weit, wenn man weiß, was man systematisch falsch macht, weil man sich selbst auch hinterfragen kann. War das wirklich meine Meinung oder bin ich hier auch einem Trugschluss aufgesessen? Und der zweite Punkt ist, hatte ich auch eingangs gesagt, deswegen ist es auch ganz gut, Entscheidungen hinterher, zumindest wenn sie schwerwiegend sind, nochmal zu dokumentieren. Wir haben zwischen den und den Alternativen auf der Informationslage entschieden, weil, und das sind unsere Annahmen für die Zukunft, dieses Rationalisieren führt schon dazu, dass man gewisse Fehler einfach verhindert, die sich ansonsten in einem Gespräch beispielsweise einschließen können. Also gefährlich ist, die meisten Entscheidungen werden, zumindest ist das mein Eindruck und das bestätigen auch immer wieder Umfragen, in Meetings, in Gesprächen getroffen, also folgeschwere Entscheidungen. Das Risiko ist, dass die nicht hinreichend dokumentiert sind, dass dort nur der Beschluss steht, aber nicht erkennbar ist, auf welcher Basis der warum getroffen wurde. Und letzter Gedanke dazu, das verhindert auch, dass wir systematisch besser werden können. Wenn man mal überlegt, wir haben an allen Ecken und Enden KVP und wollen irgendwelche Dinge kontinuierlich verbessern, aber wer macht das denn schon für Entscheidungen? Und warum nicht? Damit ich bei Entscheidungen systematisch besser werden kann, müsste ich eigentlich wissen, welche Entscheidungen ich wann auf welcher Basis getroffen habe und dann hinterher auch gelegentlich mal wieder reinschauen und überlegen, war das richtig? War das falsch? Was hätte ich damals besser machen können? Und was kann ich mit diesem Wissen vielleicht für die Zukunft lernen, um in Zukunft ein besserer Entscheider zu sein?
Du hast vorhin einen ganz spannenden Namen genannt, nämlich Daniel Kahnemann. Da gibt es ein Buch und dieses Nugget sollten wir den Zuhörern mitgeben. Thinking Fast, Thinking Slow. Schnelles Denken, langsames Denken. Da sagt man, wenn man es nicht kennt, was soll das sein? Das ist aber sehr, sehr spannend. Also vielleicht ein bisschen langatmiges Buch, aber mit sehr, sehr vielen tollen Beispielen. Es geht eben darum, dass wir sehr schnell Entscheidungen treffen, aber nicht alle Faktoren berücksichtigen. Und wenn wir länger darüber nachdenken und in die Tiefe gehen, dann treffen wir möglicherweise andere Entscheidungen.
Ganz
Oder
genau.
wie siehst du das? Wie würdest du
Ja.
dieses Buch zusammenfassen? Das kennst du sicherlich. Natürlich hast du
Ja,
es.
klar. Ja, natürlich. Wir als Menschen mussten in vielen Situationen sehr schnell entscheiden. Und evolutionäre Prozesse sind ja jetzt nicht die allerschnellsten. Die Umwelt hat sich viel schneller verändert als unsere Identität als Menschsein, das sich aus den Genen ergibt. In dem Sinne treffen wir zu häufig nach diesem schnellen Modus Entscheidungen, die dann zwar Heuristiken sind, also so gelernt Erfahrungswerte, aber die auch Fehler aufweisen und was, das ist das Schlimmste, an manchen Stellen einfach nicht sein müsste, weil wir hätten die Zeit. Wenn dann das langsame Denken nur noch dazu dient, die Entscheidung des schnellen Denkens zu rechtfertigen, was natürlich, das hast du eingangs angesprochen, dann ist nicht viel gewonnen. Wir müssen an solchen Stellen versuchen, wirklich unser langsames Denken aktiv anzustoßen und zu verwenden und damit eine rational gute oder beste Entscheidung zu treffen, wenn wir die Zeit haben und nicht voreingenommen schon über den Bauch. Vermutlich ist das schnelle Denken, das, was wir gerne auch als Bauchentscheidung bezeichnen, vorentscheiden zu lassen. Aber interessant, ich meine, das muss man auch fairerweise sagen, der Bauch ist eigentlich nicht viel anderes als das, was wir im Moment an vielen Stellen mit künstlicher Intelligenz machen. Insofern ist eigentlich
weil
auch
viele unbewusste Erfahrungen zusammentreffen, nicht, die wir und die führen dann zu der Entscheidung.
Ja, weil eigentlich wir Mustererkenner sind als Mensch. Und das Gehirn ist ein unglaublich guter Mustererkenner. Und vieles von dem läuft eben unbewusst und schneller. Und wir sehen etwas, haben ein Muster, das wir assoziieren, woraus eine Entscheidung fällt, und sagen dann, die wäre im Bauch getroffen. Das ist natürlich Quatsch, sondern wir haben im Gehirn eine Mustererkennung gemacht, die schnell war, die aber eine Abkürzung ist, die nicht unbedingt alles durchdacht hat. Und nach demselben Prinzip funktionieren die meisten Lernalgorithmen im maschinellen Lernen und auch in dem künstlichen Intelligenzbereich, den wir im Moment als so erfolgreich sehen. Also alles rund um neuronale Netze. Es werden einfach Muster trainiert. Man sieht Muster und kann die verwenden. Und in dem Sinne macht sehr viel KI eigentlich das, was unser Bauch sozusagen macht, nämlich eine musterbasierende Entscheidung zu treffen.
Du hast jetzt übergeleitet auf dieses Thema, was ich jetzt als nächstes ansprechen wollte. Vielleicht wird der ein oder andere denken, ach nö, ich brauche mir nichts, keine Gedanken machen. Das macht alles KI. Das ist natürlich sehr profan, sehr einfach. Natürlich kann künstliche Intelligenz aus einer Wahnsinnsflut von Daten etwas sammeln und etwas zur Verfügung stellen. Wie kann KI uns konkret helfen, Entscheidungen zu treffen oder bessere Datenbasen zu haben, um Entscheidungen zu treffen?
Ja, das ist eigentlich ein schöner Punkt. Ich würde es mal versuchen, an Beispielen zu erläutern. Wenn ich in der Medizin in bildgebenden Verfahren zum Beispiel einen Tumor erkenne, dann ist das eigentlich eine Mustererkennung, wo ein Mensch sich etwas anschaut und ein Muster erkennt, wo er klar erkennt, das ist gutartig, beziehungsweise da ist nichts, das ist unkritisch, oder da ist etwas, was man genauer untersuchen muss, oder da ist etwas, was definitiv bösartig ist. Das ist etwas, wo natürlich man eine KI sehr gut trainieren kann. Eine KI kann dieselben Muster bekommen, kann die Ergebnisse bekommen, wie sie in der Realität waren. Und es ist ein Muster, wo man von ausgehen kann, dass das stabile Zeitablauf bleibt. Also ein Tumor wird in 3 Jahren noch in etwa ähnlich oder exakt gleich sogar aussehen, wie er heute aussieht. Und da kann auf Dauer die KI wirklich besser werden als wir Menschen, weil sie mit dem Wissen von mehr Experten trainiert werden kann. Und sie kann in dem Sinne uns helfen, dass wir rund um die Uhr viel günstiger, viel schneller, stabilere Mustererkennung haben, die uns hilft in diesem Prozess.
Wir sehen das beispielsweise in der Dermatologie, also in der Hautkunde. Die Erkennung von Hautkrebs und auffälligen Pigmentierungen funktioniert durch KI viel, viel effizienter, als sie durch das bloße Auge des Dermatologen stattfindet. Das ist schon ein Beispiel. Oder in Röntgen, ich selber komme ja noch ein bisschen aus dem medizinischen Bereich, habe lange in der Intensivmedizin gearbeitet und weiß, wie solche Röntgenbilder aussehen. Und da stehst du das erste Mal davor und sagst, was ist das? Ist das ein kleiner Riss? Ist das ein Artefakt? Und das kann die KI sicherlich viel besser, denke ich mal einfach.
Ja, und das gibt es natürlich in fast jedem Umfeld ähnliche Situationen. Das ist ja genauso, zum Beispiel vorausschauend zu erkennen, wann eine Maschine eine Wartung braucht. Dieser ganze Predictive Maintenance-Bereich, das können vielleicht Menschen auch, aber dann nur spezielle Experten, und man kriegt dann mit KI quasi dieses Spezialwissen aus dem Kopf in eine Maschine, die es 24/7 in ungefähr gleicher Qualität oder irgendwann sogar besserer Qualität umsetzen kann. Das setzt aber eben vieles voraus. Es muss viele Fälle geben, wo das passiert. Und es muss ein stabiles Muster sein, was sich im Zeitablauf nicht ändert. Das heißt also, es muss eine relativ konstante Situation sein, in der ich das einsetze. Für sowas ist künstliche Intelligenz eine große Hilfe. und kann wahrscheinlich uns auch helfen, dass wir die Tätigkeiten des Menschen dahin verlagern, wo wir sie unbedingt brauchen, wo er mehr Nutzen stiften kann. Vielleicht zum Beispiel jetzt im medizinischen Beispiel in der Kommunikation mit dem Patienten, in der Erläuterung und vielleicht auch in der Analyse spezieller Fälle, die so noch nicht bekannt gewesen sind. Was anderes ist, ist, wenn ich Entscheidungssituationen habe, die eher einzeln auftreten, wo ich nicht sagen kann, die habe ich schon 100 oder 1000 Mal gesehen. Diese Entscheidungssituationen lassen sich schlecht von einem Computer automatisieren, weil es einfach keine Grundlage dafür gibt, wie die Entscheidung getroffen werden müsste. Da ist die menschliche Kenntnis gefragt. Und die menschliche Kenntnis kann natürlich sich den Computer wieder zunutze machen. Der kann mir Daten liefern. Ich kann sogar auch generative KI nutzen, um mir beispielsweise Alternativen aufzeigen zu lassen oder Ideen oder was ich durchdenken würde. Oder ich gebe meine Entscheidung rein und lass mir sie challengen. Das ist alles möglich. Aber die Entscheidung muss der Mensch treffen. Da kann ein Computer eigentlich nur ein Assistenzsystem sein. Also ich glaube, eine vernünftige Unterscheidung ist wiederkehrende Entscheidungen auf Basis stabiler Muster. Da lohnt über Automatisierung nachzudenken. Und das kann man mit KI. Oder eher singuläre Entscheidungssituationen, die auch einfach im Zeitablauf anders ausfallen könnten und Faktoren einbeziehen, die nicht immer gleich sind. Dann brauchen wir den Menschen. Und an vielen Stellen wird Mensch plus Maschine das Dream Team sein, dass man also die Maschine nutzt als Hilfe, aber eben wirklich als Werkzeug und der Mensch weiter die Entscheidung trifft.
Ich kann mir vorstellen, gerade in so einem kleinen mittelständischen Unternehmen ist ein großes Problem das Sammeln von Daten und das Strukturieren von Daten, die Entscheidung zu finden. Und da, ich glaube, da müssen Unternehmen anfangen, den Fundus, den sie haben an Daten, ob das Verkaufsdaten sind oder ähnliches, oder Lagerdaten oder Transportdaten, die müssen erstmal strukturiert werden. Und wahrscheinlich macht ihr auch das, dass ihr mit den Unternehmen das organisiert und sagt mal, so müsste das aufbereitet sein. Wie funktioniert das dann? Oder kannst du da Tipps geben für Unternehmen, was man machen sollte, um seine Daten so zu strukturieren, dass man sie auch für jedermann oder für die relevanten Personen wieder abrufen kann?
Also ich glaube, was man sich als Anhaltspunkt merken kann, das hilft als zum Denken auch durchaus meines Erachtens, ist, man spricht von Data as an Asset, dass man Daten als ein wertvolles Asset ansieht. Und wenn man andere wertvolle Assets hätte, dann würde man die ja zumindest mal katalogisieren. Man würde sagen, wo gibt's was? Man wüsste, was besonders wertvoll ist. Man hätte eine Zuständigkeit. Man würde den Lebenszyklus verfolgen. Man hätte eine ganze Menge Dinge, die begleitend sind, geklärt. Das ist aber gerade bei kleineren Organisationen häufig gar nicht klar. Was haben wir für Kundendaten? Wer verantwortet die? In welcher Qualität wollen wir die haben? Wie aktuell sind die? Wer darf sie nutzen, wer darf sie nicht nutzen? Wie ist das mit Lieferantendaten? Und wenn ich dann weitermache, stelle ich schnell fest, dass ich nicht Dutzende, sondern Hunderte von einzelnen Daten habe oder von Datenkategorien, nenne ich es mal, die ich im Grunde vernünftig organisieren muss und wo ich eigentlich dran arbeiten sollte, dass ich auf Dauer weiß, welche Daten ich in welcher Qualität, in welcher Verantwortung im Unternehmen habe und auch was welchen Wert, welches Gefahrenpotenzial auch hat, wenn sie geklaut werden oder wenn sie verändert werden. Auch das ist ein Gefahrenpotenzial. Und wenn ich darin immer besser werde, habe ich eine tolle Grundlage für die Zukunft. Vielleicht noch ein Wort, warum ist das so wichtig für die Zukunft? KI akzeptieren viele, wird den Wettbewerb verändern, wie gut man sich an KI anpasst und was man damit macht. Nur man muss bedenken, man wird kaum einen Vorteil durch bessere Algorithmen schaffen als normales Unternehmen. Denn da arbeiten riesige Unternehmen mit sehr, sehr, sehr viel Power und auch eine Open-Source-Community dran und eine Forschungs-Community. Das ist kaum realistisch, dass man in Algorithmen besser ist. Hardware, das ist das zweite Thema, wo man eigentlich keine realistische Chance hat. Vielleicht eine Organisation wie Tesla, aber Ansonsten ist es kaum denkbar, dass irgendjemand größere Rechenzentren mit Nvidia-Chips aufbaut als die Marktführer, als ein Google oder ein Microsoft bzw. OpenAI. Das Einzige, wo man realistisch sich differenzieren kann von anderen, sind die Daten. Weil alles, was KI macht, basiert auf Daten, die zum Training verwendet werden. Und das ist die eine Stelle, wo es durchaus realistisch ist, dass jede Organisation Zugang zu gewissen Daten hat, die andere nicht haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die eigenen Daten organisiert und in den Griff kriegt und vielleicht auch schon perspektivisch darüber nachdenkt, was man mit denen anfangen kann, weil mittelfristig wird das differenzierend sein. Und wenn ich die Daten dann habe, dann kann ich sofort loslegen. Wenn ich loslegen will und stelle fest, dazu bräuchte ich aber erstmal die Daten, am besten 3 Jahre rückwirkend, dann werde ich wahrscheinlich 3 Jahre verlieren. Weil ich dann erst anfange, die Daten zu sammeln. Und 3 Jahre sind verdammt lang.
Das ist jetzt schon ein großes Problem, was viele Experten sehen. Die sagen, ja, die KI, der fehlt mittlerweile. Je mehr sich das Ganze entwickelt und je schneller es wird, fehlen die Daten. Die KI trainiert sich selbst anhand von Daten, die sie im Prinzip schon verarbeitet hat. Das kann natürlich nicht besser werden. Das kann dann natürlich nur schlechter werden. Deswegen müssen wir Daten sammeln und Daten zur Verfügung stellen, damit wir künstliche Intelligenz trainieren können. Gib uns vielleicht mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft aus deiner Sicht. Was wird sich in der Entscheidungsfindung oder was kann sich verändern in Unternehmen im Hinblick auch auf künstliche Intelligenz, auf neue Technologien? Was steht uns da noch bevor? Entscheiden werden wir immer noch selber, den Knopf zu drücken. Und ich hoffe, dass es immer so sein wird. Ich hoffe nicht, dass irgendwann eine Maschine entscheidet darüber. Das wäre jetzt blöd, aber wer weiß, was alles noch kommt. Wie siehst du da die Zukunft?
Ja, interessante Frage. Ich würde mal tatsächlich auf so allgemeine Entscheidungssituationen abzielen. Ich glaube, dass wir schon auf Dauer viel stärker wichtige Entscheidungen sowie andere Objekte in Geschäftsprozessen strukturiert und dokumentiert haben werden. Und indem wir das tun, werden wir meines Erachtens den Trainingsdaten für Maschinen schaffen. Und dadurch werden Maschinen uns häufiger assistieren beim Entscheiden, weil sie schon hunderte oder auch tausende Entscheidungen gesehen haben, die wir aus der Vergangenheit dokumentiert haben. Und vielleicht werden sie uns auch Vorschläge machen für Entscheidungssituationen. Aber der Mensch wird in der Verantwortung und im, wie sagt man so schön, Fahrersitz bleiben. Aber ich glaube schon, dass wir mehr Transparenz, mehr Klarheit, mehr Sichtbarkeit von vergangenen Entscheidungen haben. Einerseits ist das eine Chance für uns, um besser zu werden. Zum Zweiten sichert das gleich auch nochmal dieses Absicherungsbedürfnis vielleicht ab. Das hattest du angesprochen. Das ist aber eher ein eigenwilliger Nebeneffekt. Zum Dritten aber, glaube ich, sind es vor allem Basisdaten zum Trainieren von Maschinen. Also Entscheidungen werden, glaube ich, einen anderen Stellenwert haben und viel klarer als solches erkennbar dokumentierend existieren. Im Moment wüsste ich nicht mal, in was für ein System ich eigentlich gehe, um die letzten 200 Entscheidungen, die relevant waren, zu sehen und warum sie wie getroffen waren. Und das, glaube ich, wird sich ändern.
Wunderbar. Lieber Gero, ich danke dir sehr für diese vielen Insights, die du uns gegeben hast. Und wenn der ein oder andere sagt, ja, okay, vielleicht gibt es jemanden, da brauche ich Unterstützung. Wir können es lesen. Data und Data Siders, das sind diejenigen, die Unternehmen begleiten. Und die Vision ist klar, niemand soll eine schlechte Entscheidung treffen. Und das finde ich gut, wenn ihr dabei helft, das umzusetzen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, lieber Uwe.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.